Sagen Sie mal, haben Sie kein Zuhause? Ist das Stockholm-Syndrom oder warum? Naja, wie auch immer.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen so kurz vor Jahresfrist zu Apokalypse und Filterkaffee mit dem Jahresrückblick 2022. Ein Jahr, das der allgemeinen Meinung nach sehr, sehr beschissen gewesen ist. Aber je beschissener das Jahr, desto erlesener die Runde derer, die dieses Jahr sezieren müssen, dürfen. Das dürfen die alle selbst entscheiden, ob sie sich mit dieser Rolle wohlfühlen. Zu meiner Linken sitzt die Kolumnistin und die Journalistin des Jahres, Klammer auf, Medium Magazin, Komma, private Meinung ebenfalls, Klammer zu, Jagoda Marinic. Meine private Meinung, meine private Meinung.
Ja, ich habe jetzt auf die private Meinung gewartet. Achso, du meinst, es war bezogen. Ach so.
Also nicht nur das Medium-Magazin meint das, sondern natürlich wir hier in versammelter Runde auch.
Danke, danke.
Und warum das so ist, das konnten wir unter anderem in den letzten beiden Episoden sehr anschaulich.
Dabei überfordert ihr mich total hier mit eurer. Ich muss euch sehen und mit euch reden. Normalerweise sehe ich euch ja nicht.
Ihr könnt
alle sehen und reden.
Wir werfen einfach ein paar Begriffe ein, die werden dich schon ausreichend emotionalisieren. Und das, was dir an Emotionen fehlt, das füllt dann Jasmin Embarek auf. Sie sitzt mir hier schräg gegenüber und ist schon wieder auf Zinne, möchte ich mal sagen.
Das ist aber wirklich schon wieder sehr wertend, ne?
Ja, aber im besten Sinne, das ist ja genau das, was wir brauchen.
Das bewertet Markus bestimmt gleich anders.
Ja, und du hast garantiert den Mann schon angesprochen. Er ist dein regelmäßiger Podcast-Partner an jedem zweiten Dienstag bei Apokalypse und Filterkaffee. Und das macht Markus Feldenkirchen fantastisch, wenn er nicht gerade Politiker wie Robert Habeck mit Dokumentation endgültig komplett in die Scheiße reitet. Dank ihm wissen wir, dass Robert Habeck in sein Müsli aufgrund seiner Zerstreuung und vielfältigen Tätigkeiten nur Wasser kippt. Und dann ab und zu schreibt er natürlich auch noch Texte für den Spiegel, denn dort arbeitet er, also nebenbei. Markus Feldenkirchen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Jasmin.
Ja, und der Mann, der hier ruhig und gelassen lächelt und lacht, das ist der Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, meine Damen und Herren. Bitte buhen Sie jetzt, der ist beim Deutschlandfunk Kultur federführend für das Programm verantwortlich. Dort moderiert er eine Sendung namens Studio 9. Das macht ihm keiner nach. Und warum das so ist, das werden Sie heute hier auch nochmal erfahren. Corbinian Frenzel, herzlich willkommen.
Immer eine Ehre.
Tja, und wir kommen gleich zu einem Thema, das nicht so beschwingt ist wie zu Beginn der letzten Folge.
Endgültig zu weit gegangen.
Darum sind die iranischen Frauen die Heldinnen des Jahres. Das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich gebe den Titel dieses Artikels direkt weiter an die Autorin des Buches She Rose. Und deine Empfindung gegenüber den iranischen Frauen, die auch vom Time Magazine ja zu den Heldinnen des Jahres gekürt worden sind, ist welche?
Ja, Bewunderung, Mut, Sprachlosigkeit. Wir haben ja vorhin darüber geredet, wie viel wir so mitkriegen und mitkriegen wollen, wann wir kriegsmüde sind. Und ich meine, was wir da sehen, vor allem über die sozialen Medien, gebe ich zu, also es kommt tatsächlich vor allem übers Handy, ist...
auch das viel gescholtene Twitter.
Twitter, alles. Also man hat die Leute ja wirklich aus einer Nähe und einer Direktheit und man sieht, wie normal sie eigentlich so für uns vertraut leben und was da im Moment eigentlich unvorstellbar, wie sie ihr Leben riskieren. Aber ich finde, die Iranerinnen, aber es geht ja weiter nach Belarus, du hast überall gerade diese Frauen, apropos Zeitenwende, auch Heldinnen und Heldinnentum, also wo ich das Gefühl habe, dass die Frauen merken, wir kommen auch in Zeitalter der autoritären Kräfte und die jetzt wirklich sich aufbäumen und denken, jetzt oder nie, wir müssen es jetzt wagen, wir müssen es jetzt riskieren. Also Iran ist, glaube ich, das im Moment berührendste und auch verzweifeltste, weil ich da wirklich gar nicht weiß, wie wir daran wollen, obwohl so viele was fordern.
Es wirkt aber auch so, als wären sie derzeit die erfolgreichsten. Also gerade auch im Abgleich mit Belarus, was vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich glaube schon vor zwei Jahren, die große Wutwelle der belarussischen Frauen waren, die aber jetzt einfach nicht mehr stattfindet, also nicht nur in der medialen Betrachtung, sondern glaube ich auch wirklich veräppt ist. Beim Iran habe ich nicht das Gefühl, dass das so schnell kippt. Und man hört ja auch, es gibt Geheimdokumente und Chats, die veröffentlicht wurden von den iranischen Regierungsbeteiligten, die schon feststellen, dass sie die mediale Hoheit über das Ganze auch komplett verloren haben.
Ja, die mediale, aber trotzdem gehen die mit dem eigenen Körper und dem eigenen Leben in die Linie. Und du hast ja jetzt auch viele Männer, junge Männer, die solidarisch sind mit den Frauen. Also wo du merkst, da ist eine Menge Menschen, eine junge Generation auch, die vorantreibt diesen Wechsel. Und ich habe trotzdem das Gefühl, die lassen wir wirklich allein.
Ja.
Also wir haben ja vorhin über die Ukraine geredet und da gibt es jetzt, habe ich heute gelesen, in Berlin wird unglaublich viel gespendet, trotz der Krise, trotz der eigenen Angst hier vor steigenden Preisen. Aber im Iran sind wir solidarisch und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die machen das fast alleine. Wir haben hier ein paar Verstärker, tolle Journalistinnen und Frauen, die sagen, wir müssen laut bleiben, damit es nicht weggeht. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wir lassen sie allein. Also ich weiß nicht genau, wo jetzt der Hebel ist, da denen Schutz zu bieten, denen eine Perspektive zu bieten, dass es ihnen eben nicht nachher geht wie den Frauen in Belarus.
Da würde der Bundeskanzler jetzt vermutlich sagen, aber Moment mal, wir tun doch schon alles, wir sanktionieren.
Aber was denn? Nein, wirklich gar nicht. Also die Bilanz von Olaf Scholz von diesem Jahr ist, glaube ich, besser, als er in manchen Rückblicken dasteht. Aber beim Thema Iran leistet die deutsche Politik nicht das, was sich die mutigen Frauen und Männer
dort
erhoffen.
Weil sie es nicht leisten kann oder weil sie es nicht leisten will, Klammer auf, Atomdeal, Fragezeichen.
Und da jetzt, was könnte sie denn leisten? Weil das frage ich mich.
Atomabkommen. Du kannst viel mehr leisten. Du kannst das eben, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Darum geht's. Und das Besondere an dieser Revolution im Vergleich zu den Revolutionsversuchen vorher ist, dass sie zumindest über Social Media diese Aufmerksamkeit bekommen und dadurch auch das Gefühl entsteht, das ist nicht vorbei. Das geht weiter. Der Ausgang ist offen. Obwohl das Regime, da darf man sich nichts vormachen, natürlich noch die Kontrolle hat.
Ja.
Und das sind, glaube ich, noch ganz, ganz viele Schritte. So, aber in einer solchen Situation müsste ein Bundeskanzler, übrigens auch die Bundesaußenministerin, die eine wertegeleitete Außenpolitik für zielführend erklärt hat, da erwarte ich mir viel mehr Einmischung. Gut, es gab diese eine Konferenz in Genf, die sie extra mit initiiert hat. Das ist aber sowas. Anlässe schaffen, um darüber zu reden, über das Unrecht dieses Regimes zu reden. Und das wird früher oder später wahrgenommen. Und all solche Zeichen sind wichtig. Wir können gleich auch noch über Ökonomisches reden, aber auch in der Symbolik quasi kommt mir da von dieser Bundesregierung
aber,
tatsächlich
zu wenig. Aber würde es mehr sein als Symbolik, wenn man zum Beispiel diese Atomverhandlungen beendet? Also ich bin da noch gar nicht entschieden. Ich frage mich das bloß, ob es wirklich irgendeinen Deut im Iran verändern würde oder ganz im Gegenteil.
Wir sind ja jetzt wieder bei der gleichen Diskussion wie bei der Ukraine, weil natürlich ist das Ausmaß eines Abbruchs dieser Gespräche über dieses Atomabkommen genau das Druckmittel, das man nicht kontrollieren kann gegenüber den Europäern, das im Raum steht. Und deswegen hat es Annalena Baerbock ja auch noch nicht so deutlich irgendwie mal zum Thema gemacht, weil sobald du diesen Stein ins Rollen bringst, weißt du ja auch nicht, was die Reaktion der Gegenseite ist. Mhm. Das heißt, man hat schon wieder zivile Opfer, man hat vor allen Dingen Frauen, die sich sehr berechtigterweise mit vielen Toten seit Wochen und Monaten diesem Regime entgegenstellen. Das heißt, du bist einfach wieder in einer, wie rette ich meinen eigenen Arsch, Situation im Endeffekt, wo ich das Gefühl habe, in der Bevölkerung, und auch wenn man so sieht, wie diese Proteste wahrgenommen werden, eine noch ganz andere Entschlossenheit im Raum steht, weil, glaube ich, dieses Ausmaß auch von dem Atomabkommen nicht so eine Rolle spielt wie in einem aktiven Krieg, der in der Ukraine läuft, weil man das Gefühl hat, es ist viel greifbarer, welches akute Risiko da ist. Deswegen frage ich mich auch, wenn man das Atomabkommen jetzt wirklich in die Debatte wirft und es wirklich das Hauptthema werden würde und man sagen würde, okay, Annalena Baerbock sollte jetzt ins Gespräch bringen, dass man diese Gespräche abbricht. Was passiert dann in der Bevölkerung? Also was für einen realpolitischen Turn würde es geben in der Diskussion, wenn man sagen würde...
Interessiert es die deutsche Bevölkerung überhaupt, dieses Atomabkommen? Haben die Deutschen da ein Gefühl für oder ist das nicht also völlig fernab und man sagt, ja, also...
Ich glaube, es ist fernab, aber es sollte uns interessieren, weil es natürlich auch viel mit Israel zu tun hat. Und ich weiß, also ich habe diese Frage wirklich auch offen gestellt, wie ihr das einschätzt, weil ich weiß es auch gar nicht zu bewerten, ob man jetzt wirklich diesen starken symbolischen Schritt gehen müsste. Mein Gefühl sagt das.
Ja.
Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, es gab so eine Aussage von Donald Tusk, als der noch EU-Ratspräsident war, über die Leute, die den Brexit verursacht haben. Da hat er irgendwann mal gesagt, ich glaube, es gibt einen speziellen Ort in der Hölle für die Menschen, die sich den Brexit ausgedacht haben. Und das ist so ganz stark mein Gefühl, wenn ich auf den Iran gerade schaue. Mhm. Ich habe irgendwie, da kommt so in mir so ein alttestamentarischer Zorn hoch, wo ich so denke, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die möchte ich eigentlich zur Verantwortung gezogen sehen. Ja, das ist so mein starker Impuls.
Weil es auch so archaisch ist, wie sie auch mit ihrer eigenen Bevölkerung umgehen.
Wie sie Menschen umbringen und Gummigeschosse in Augen, all das, ja. Aber wieder diese Frage, wie machst du daraus eine Politik, die was ändert, die wirklich was ändert und die eben nicht uns symbolisch hier vielleicht
scheitert ja schon hier in der Migrations- und Asylpolitik, wenn wir diskutieren, welchen, also auch Afghanistan ja auch Thema völlig aus der Landschaft raus.
Wahrscheinlich das finsterste Beispiel dafür, was für ein Aufmerksamkeitszeitfenster wir haben. Das hat vor der Bundestagswahl im August 2021 die Menschen unglaublich emotionalisiert. Ja. Wir erinnern uns an die Startbahn in Kabul, die Menschen, die sich an die Flieger geheftet haben, der Ortskräfte. Exakt, genau. Spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Die letzte Meldung war gerade, dass die Taliban jetzt verboten haben, dass Frauen an Universitäten gehen können. Das Letzte, was man dazu in der breiten Öffentlichkeit bemerkt hat, war Schulterzucken. So nach dem Motto, ja, Taliban doing Taliban things. Das Thema ist durch.
Aber Kaupinen, es gibt noch Sachen zu tun. Ja. Also über Symbolik hinausgehend. Ich meine, du hast ja diese zaghaften Schritte, da hat sich Deutschland auf EU-Ebene auch für eingesetzt, dass zumindest gewisse Leute aus diesem Führungsapparat in Teheran quasi, dass gegen die etwas verhängt wird, dass die nicht in die Europäische Union reisen dürfen und dass, wenn sie hier Gelder haben, dass die eingefroren werden. Dieser Kreis ist aber bisher in so einer kleinen Versuch einer Eskalationsspirale relativ klein gehalten worden. Das könntest du massiv ausweiten. Einige wird das nicht interessieren, weil sie nicht vorhatten, demnächst nach Europa zu kommen. Aber andere, die auch familiäre Verbindungen haben, vielleicht schon. Und dann darf man nicht vergessen, gibt es zwar einen reduzierten Handel mit Iran im Vergleich zur Vergangenheit, aber es gibt noch einen großen Austausch zwischen Deutschland und Iran. Aus der Europäischen Union ist Deutschland das Land, mit dem Iran nach wie vor den meisten Handel treibt. Und das irgendwann zu untersagen, wäre ja auch eine Maßnahme.
Das wäre
eine deeskalierende Maßnahme, die ja sehr weit weg ist und die auch schon wieder, also diese Glorifizierung dieser kleinen Maßnahmen ist auch wieder dieses Deutungshoheitsgefühl, das in Deutschland herrscht in dieser Situation, weil man noch nicht über die wirtschaftlich wirklich wichtigen Dinge spricht, weil sonst hätte Alena Baerbock das ja auch schon gemacht. Also würden wir jetzt mal bestimmten Handel einstellen. Erstens, diese Konsequenz will man ja auch nicht tragen, deswegen machen wir es auch nicht zum Thema. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, weil jetzt irgendwelche 30 Menschen, die ein siebenstelliges bis, keine Ahnung, neunstelliges Gehalt haben, von bestimmten Dingen ausschließt. Das ist so, glaube ich, das Mindeste an pseudosymbolischer Kraft, das du hättest leisten können. Deswegen bin ich da auch so, also gemacht wird nichts, das diesen Konflikt auf irgendeine Art bedroht.
Welche Rolle spielt eigentlich, wenn wir uns jetzt diese Krisen anschauen, welche Rolle spielt eigentlich die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock? Was für eine Rolle spielt Annalena Baerbock, die ja hervorragende Popularitätswerte hat, die sehr geachtet ist, auch nicht zuletzt deshalb, weil ihr Vorgänger so jämmerlich performt hat. Aber wie steht sie da? Ist sie die One-Love-Binde der Bundesregierung, die man irgendwie mal trägt und sagt, ja, dafür stehen wir, aber gelebt wird es nicht? Oder wo genau siehst du sie da gerade? Gerade auch ein bisschen das berücksichtigend, was Markus vor ein paar Rubriken gesagt hat, dass Habeck in dieser Bundesregierung den miesesten Job hat, nämlich die Drecksarbeit zu erledigen.
Seid ihr jetzt bereit für die Jahresenddepression? Also ich habe so, aber wenn ich uns zuhöre, ich habe so schon ein krasses jetzt, wir wollen ja gar nicht schlecht gelaufen, aber jetzt habe ich echt ein Momentgefühl, ich falle durch diesen Tisch durch, weil eigentlich sagen wir doch bei jeder Krise, man kann ein bisschen drehen, ein bisschen was machen, aber letztlich sagen wir auch dauernd und ständig, wir wissen nicht, was man machen kann und wir wissen nicht, was passiert.
Ja, wir haben ja auch verdammt kurze Arme in diesem Zusammenhang.
Ja, aber weißt du, ich habe schon die ganze Zeit die Bilder und mich macht das auch echt irre, du hast halt diese Kinder, die tanzen und morgen weg sind, dieses Mädchen, das da singt vor Leuten und morgen ermordet ist und dann musst du, das ist ja Kriegsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung zur Einschüchterung der anderen und wir reden halt darüber so nüchtern, ich weiß nicht, diese Art und Weise, wie wir uns gewöhnen an diese Gräuel und dann gibt es ja noch Gegenden, über die wir gar nicht reden, von Duterte und so, haben wir auch überhaupt nicht, der auch seine Leute, also wenn wir über Zeitenwende reden, wird mir einfach immer deutlicher, dass wir alle letztlich gar keine Ideen mehr haben, wie wir eine geopolitische Ordnung herstellen werden, dass wir alle nicht wissen, wie diese, klar, Markus hat ein paar Ideen, aber auch das würde nicht reichen, da die Elite zu stoppen. Und ich merke halt diese Zeitenwende im Worst Case heißt sie halt, es ist das Zeitalter angebrochen, wo wir echt nichts mehr zu melden haben und wir solchen Regimen nur noch zugucken werden, weil wir ökonomisch so abhängig sind. Und da beginnt bei mir echt die, also wir müssen das Thema ganz schnell wechseln, denke ich fast, aber so eine Jahresenddepression, wenn Zeitenwende halt wirklich heißt, wir wissen nicht, wie das Gleichgewicht der Kräfte auf der Welt zurückzubringen an einem Punkt, wo ich am Tisch drei Ideen habe und auch die Macht hätte, dann denke ich an Afghanistan, dann sind wir rein und haben da versucht, was zu machen und es war auch ein Skandal. Mhm. Weißt du, so was machen? Wir haben die Vergangenheit, Interventionen sind Kriegstreiberei, nicht Intervention heißt, du guckst zu, wie die Menschen ihre Menschen, also wie die Verbrecher ihre Bürger umbringen und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich die Sorge habe, dass die Politiker genauso planlos da sitzen wie wir und auch Annalena Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik und diesen positiven Werten, die ich mir jetzt im Moment ehrlich gesagt aber auch nicht erklären kann, weil sie macht's gut, aber sie macht's vor allem nicht schlecht und Außenpolitik ist immer angenehm, aber eigentlich hätte ich mir da auch mehr erwünscht von junger Politik und Sachen
Jakob, wir haben halt leider diese Erfahrung gemacht.
Ja, aber
wir haben
sagen diesen doch alle, wir lassen die Leute also ich, dann da irgendwie
ich glaube,
verrecken.
Das wäre eigentlich im Moment absolut der Zeitpunkt für humanitäre Intervention.
Richtig.
Also eigentlich müsste man an dieser Stelle sagen, wofür haben wir denn die militärische Power? Können wir nicht beispielsweise ein iranisches Regime militärisch wegkriegen?
Ja, aber dann bist du Kriegstreiber.
Genau. Und wir hatten ja eine Phase, wir hatten das damals beim Kosovo-Einsatz wurde es probiert, weitgehend unterstützt auch in Europa. Wir hatten es beim Irak, wo eben ganz schon große Zweifel aufkamen, ob das überhaupt lautere Motive sind, deswegen nicht so breit unterstützt. Wir hatten Afghanistan, das waren ja auch, da gab es ja einen Plan, da gab es eine Idee. Da haben wir gedacht, mit unserer Power, militärisch, aber eben auch zivilisatorisch, können wir da die Game Changer sein.
Und leider haben
wir das im Gepäck.
Du willst
diese
den Teheran einmarschieren?
Nee, genau, ich will es halt nicht. Ich will es halt nicht, weil wir genau diese Erfahrung gemacht haben.
Richtig.
Aber an sich, mein Impuls wäre an dieser Stelle, wir sehen Menschen um ihre Freiheit kämpfen. Dort, wir haben es auch in China gesehen in diesem Jahr, im viel kleineren Maßstab, aber wir haben es gesehen. Und eigentlich ist mein Impuls als Teil dieser demokratischen Welt, dass ich sage, alle Menschen, die diesen Kampf führen, die muss man unterstützen.
Die Flamme der Demokratie am Lodern halten, um daraus einen Flächenbrand entstehen zu lassen?
Ja, genau. Und das ist ja diese traurige Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man militärisch, die Jugoslawienkriege sind so ein gemischtes Beispiel. Da hat man immerhin hinbekommen, dass man es befriedet, aber gucken wir uns Bosnien-Herzegowina an. 20, 25 Jahre später, it's a mess. Ja? Es ist immerhin kein Chaos, das Menschenleben kostet im täglichen Leben, aber es ist ja auch nicht wirklich gelöst
worden. Ja, aber wir arbeiten gerade exemplarisch Stück für Stück durch das Jahr sehr schön heraus, wie machtlos eigentlich die sogenannte westliche, alte, liberale Welt bleiben wird. Und du sagst ja auch gleich, einmarschieren wollen wir nicht. Du sagst, haben wir gelernt, sollen wir nicht. Und du hast aber immer mehr Regime, die sich durch unseren Wandel durch Handel aufgebaut haben und das machen werden.
Aber das ist doch eine Zeitenwende-Lehre, die so von Olaf Scholz noch gar nicht ausgesprochen werde, aber die tatsächlich gezogen werden. Nicht nur konkret vom russischen Gas abhängig sein, sondern auch wirklich das ganze Wirtschaftsmodell Deutschlands so auf Handel und Lieferketten aufzubauen, wo dann Regime involviert sind, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und zu dem, was Micky gesagt hat, das ist ein wunderschönes Bild, die Flamme der Demokratie wenigstens am Lodern zu halten. Das sollten wir auch machen, in der Hoffnung, dass daraus dann selber, also Hilfe zur Selbsthilfe quasi von außen mit unterstützen, befördern oder Regime bestrafen, wie es nur geht. Wie schwer es allerdings ist, das siehst du ja selbst in Deutschland, wo jetzt man den Eindruck hat, dass auch nur noch eine knappe Mehrheit, wenn überhaupt, für die Demokratie wirklich kämpfen würde.
Das bringt uns hierzu.
Geht's noch?
Italiens Regierung unter Meloni. Außen hui, innen pfui. Tja, bei den Parlamentswahlen in Italien am 25. September erhalten die Fratelli d'Italia um Giorgia Meloni mit 26,0% die meisten Stimmen. Ist relativ ruhig gerade in Italien. Man hört vergleichsweise wenig. Und die Frage an Jasmin, ist das gut oder ist das möglicherweise total schlecht?
Na, es gab ja, also das wurde dann auch wieder sehr demokratisch gefeiert, was ich ein bisschen komisch fand, dass die sehr aggressiven Aussagen gegen Europa nach ihrem Amtsantritt so ein bisschen abgeflacht sind, war ja schon mal ein gutes Zeichen, weil man auf jeden Fall etwas Aggressiveres erwartet hat. Und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, und vielleicht ist das auch ein Teil meiner europäischen Ignoranz, ist nicht auf meinem Radar und dann bin ich auch so... As long as German Twitter ist nicht darüber am Herfallen ist. Nee, es scheint es ja noch nicht so schlimm zu sein.
Ja.
Also das ist dann so mein...
Die sind auf Mastodon.
Ich meine, die gute Nachricht ist die Resilienz der italienischen Gesellschaft, Demokratie. Also die wurden ja schon so häufig so beschissen regiert.
Ja.
Und dieses Land ist...
Meistens war Berlusconi beteiligt.
Ist immer noch sehr lebenswert, weitgehend. Wir fahren immer noch gerne in die Toskana, auch wenn Christian Lindner lieber auf Sylt feiert.
Ja.
Aber das ist immer noch eine funktionierende Volkswirtschaft. Also für mich ist es immer ein Beispiel, dass es glücklicherweise auch Politik geben kann, die offenbar nicht so wirksam ist, dass sie wirklich stört. Das wäre jetzt mal mein Positivszenario.
Es ist trotzdem, wir dürfen das jetzt nicht vergessen, nur weil sie, also was Meloni dort macht, europapolitisch, ist nicht aus Überzeugung, sondern wirklich aus Selbstschutz einfach, weil sie sind so auf europäische Hilfen angewiesen. Wenn sie sich da nicht an die Minimalvoraussetzungen halten, dann wird da einfach der Hahn abgedreht.
Kann sich doch bei Orban informieren, wie das dann aussieht, oder?
Absolut. Da ist sie jetzt auch gerade wirklich sehr in einem Konflikt, ob sie quasi dieser Bestrafung Ungarns zustimmen soll oder nicht. Ich glaube, das ist so die große Testfrage, wie ernst das wirklich gemeint ist. Und ansonsten war es natürlich, also ihre Wahl, das ist für mich zumindest nochmal eine Stufe mehr als die ganzen Berlusconi-Regierungen, die es in der Vergangenheit war, weil das ihre Partei, Fratelli
d'Italia.
D'Italia.
Böse Onkels auf Deutsch.
Böse Onkels sind noch harmlos im Vergleich zu denen, ehrlich gesagt. Also die haben bewusst die Symbolik des Duce und des italienischen Faschismus quasi zum Gründungsmythos ihrer Partei gemacht. Und sowas macht man nicht aus Versehen. Nee. Da steckt tiefe Überzeugung dahinter.
Absolut, total.
Zwick mich bitte mal.
Midterm-Ergebnis, rote Welle, blaue Welle, linke Welle. Frankfurter Rundschau, die schreibt das. Und das knüpft ja ein bisschen an das an, was wir gerade besprochen haben. Markus Feldenkirchen nimmt nochmal einen ganz tiefen Schluck aus der Flasche, den er nicht nehmen musste nach den Midterm-Wahlen, denn die gingen gar nicht so fürchterlich aus, wie wir das aus unserer Perspektive erwartet hatten. Oder liege ich da völlig falsch?
Was ist fürchterlich? Nein.
Na, also, fürchterlich hätte ja bedeutet, also die republikanische Welle, die über das Land herniedergeht, und für Biden war es das jetzt.
Das wäre aus Corbinians Sicht gar nicht so fürchterlich gewesen, wenn ich ihn da richtig verstanden habe.
Das ist absolut richtig, ja. Das
aber wenn ich da noch ein Wort
jetzt nur den Moment ausnutzen, ja, wo du deine Morgenkrapfen hier isst.
Genau, ich habe gerade
das Wackler war mal. Das war jetzt echt ein Fauxpas.
Er hat meinen vollen Mund genutzt.
Genau. Ja.
Aber darf ich mal ganz kurz dann, wenn ich schon angesprochen wurde.
Ja.
Angegriffen.
Also habe ich es nicht wahrgenommen. Nee, aber ich glaube,
Wackler war als Feigenblatt.
Um jetzt mal das Lieblingsunwort von Jasmin aufzunehmen, das triggert auch manche Leute, wenn sie das Gefühl haben, dass wir schon mit einer ganz klaren Vorstellung auf Wahlergebnisse schauen, wie sie auszugehen haben.
Absolut.
Ja.
Deshalb wenn sich aber Prognose,
jetzt weiß ich wieder
deshalb habe ich ja quasi diesen Elfmeter, den mir Micky hier hingelegt hat, jetzt auch noch zögerlich erst nur angenommen, weil in deinem Sinne, man kann dieses Wahlergebnis, finde ich, erklären. Es stimmt, es ist in der Regel so, die Partei, die gerade den Präsidenten stellt, gerade wenn der neu ins Ankommt, ist dann immer nach zwei Jahren Amtszeit, diese Midterm-Wahl, quasi die Gelegenheit zur Abrechnung. Und dann schwingt das Pendel um und mehr Vertreter der anderen Partei kommen in Senat und ins Haus. Das war jetzt in Teilen auch so, aber nicht so, wie es zeitweise befürchtet wurde oder erwartet wurde und wie es in der Vergangenheit war. Ich glaube, das sagt nur noch gar nichts über das, was in zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl besteht. Und es ist ehrlich gesagt, wenn man genau hinschaut auf Joe Biden, ich meine, auch da diskutieren wir ja meistens darüber, ist er wieder gestolpert oder guckt er ein bisschen senil oder nicht. Aber der hat ein ambitioniertes Programm gehabt, was gerade, und er hat aus dem Trump-Triumphen in gewisser Weise etwas gelernt, weil er hat tatsächlich soziale Politik gemacht. Dort gibt es große Ausgabenprogramme für die, die sich ökonomisch und zum Teil auch kulturell, da kann man weniger gegen machen, aber vor allem ökonomisch abgehängt sahen, die davon profitieren. Und ich glaube, diese Botschaft ist in Teilen auch angekommen. Dazu kommt noch eine als progressiv empfundene Politik, zum Beispiel was die Position zur Abtreibung, wo es ja ein konservatives Rollback bei den Republikanern gab, da wird klar dagegen gehalten. Also ich glaube, dass es schon auch was mit Bidens Bilanz zu tun hat, unabhängig von der Frage, wie dynamisch er mit seinen bald 90 Jahren noch wirkt.
Das ist absolut richtig. Mal eine andere Person mal kurz reingeworfen. Was ist eigentlich mit Kamala Harris? Die haben wir zwar jetzt gesehen, als der Jasmin verschließt schon beschämt die Augen. Die haben wir zwar auch gesehen neben Nancy Pelosi, als dann Zelensky gefeiert wurde. Und ich dachte so, ach jo, stimmt, die gibt's ja auch noch. We did it, Joe. Danach hat man nicht so viel von ihr gesehen. Das wäre ja mal eine gewesen, von der man annahm, bei der nächsten Präsidentschaftswahl könnte sie die Kandidatin sein. Fühlt sich aber gerade nicht so an.
Nee, das können wir leider im Moment mit einem Halbsatz abräumen. Also sie hat halt völlig underperformed, wie die Amis sagen. Mhm. Aber interessant finde ich schon die Ausgangsfrage und dieses Prognosen. Es ist ja nicht so, dass wir uns Ergebnisse wünschen und dann sagen, ach man da oder
ach, wir wünschen uns schon Ergebnisse.
Nein, aber es gibt ja wirklich Polling, also es gibt ja die Umfragen, es gibt ja die Beschäftigung mit dem möglichen Wahlergebnis. Und als Trump damals an die Macht kam, hieß es ja schon auf Seite 1 der New York Times, the day polling died. Mhm. Also dass anscheinend die Fähigkeit, die Stimmungen in die Bevölkerung herauszufragen, nicht mehr zu funktionieren scheint. Und dieses Mal war es ähnlich. Also die Umfragen hätten darauf hingedeutet, dass die Demokraten radikal verlieren werden, dass die Enttäuschung viel größer ist, die Mobilisierungsmacht der Republikaner viel größer, dass Trump plötzlich da war, alle dachten, er kommt mit der Macht zurück. Dann haben ja alle Kandidaten verloren, die mit ihm die Wahl geleugnet haben, was auch ein klares Abwatschen gegen seine Fake News und Leugnungen, die Wahl wurde geklaut ist. Ja. Und was dann als Rhetorik aufkam, und das finde ich ja spannend für uns, war nämlich, dass viele gesagt haben, machen wir nicht durch dieses Halluzination, ne? Doomsday, die Welt geht unter. Auch im Journalismus, dieses, man beugt sich über die Welt und denkt so, boah, wie schwarz wird alles, morgen geht alles unter. Evozieren wir das eigentlich nicht mit so einer eigenen Schaulust an schlechten Geschichten? Da gab es eben auch Kritik. Will man das vielleicht sogar in der Berichterstattung, weil es halt irgendwie die sexier Story
ist? Oder der Flirt mit dem Desaster?
Oder der Flirt mit dem Klick oder der Flirt mit der Angst? Oder welchen Beitrag haben eigentlich die Medien und wie sind sie gerade überhaupt noch in der Lage, als Seismograf zu funktionieren in diesem Land? Und in Deutschland kommt dazu, dass dieser Anti-Amerikanismus hier so schön abgerufen wird, sieht man jetzt in der Ukraine. Und in Amerika ist alles ganz schlimm und Gotteskrieger und alles ganz dark. Ich meine, dieses Land ist so groß, so vielfältig, so anders, dass die ganzen Stories über die Amerikaner, die wir so verbreiten im Vorfeld, wie alles evangelikale Ultrarechte, du hast da eine vitale Zivilgesellschaft, extrem demokratieversessene Menschen, du hast die Gegenbewegung und die kämpfen, wie überall, wie bei uns eben auch im Moment in Europa, um diese Demokratie, in die wir uns die letzten Jahrzehnte glaubten, gewöhnt zu haben, die halt doch wieder bedroht ist.
Jetzt geht diese Erzählung ja auch wieder ins radikale andere Eck, von wegen Trump ist erledigt. Da glaube ich null dran. So. Da glaube ich wirklich null dran. Also dass das jetzt quasi das ist, was man aus diesem Wahlergebnis wiederum lesen kann.
Also sind wir da auch einfach generell vielleicht auch ein bisschen zu hysterisch? Wir haben das ja in anderen Themen ja auch schon, dass wir nur zu dieser binären Denke fähig sind, entweder gut oder schlecht, entweder steigt der Satan erneut auf oder Ding Dong, die Hexe ist tot. Ja. Was ist es denn?
Wir natürlich. Es ist hysterisch und ungenau, würde ich sagen. Also es ist auch ein bisschen häufig eine Faulheit der Beobachter. Also, und das ist natürlich gerade an die Adresse der Journalisten gerichtet, dass man natürlich mit Schablonen relativ gut arbeiten kann. Also ein republikanischer Wahlsieg in den USA, sei es bei der Präsidentschaftswahl oder eben auch bei den Midterms, ist sozusagen genau das, was Jago da gerade beschrieben hat. Ne? Doomsday, irgendwie, das ist das schlimmste Szenario. Auch, und deswegen sage ich das gerade auch mit Italien. Ich würde mir wünschen an ganz vielen Stellen, dass wir viel stärker erstmal diese Frage stellen, warum passiert das? Also warum hat eine Meloni überhaupt eine Chance? Warum haben die Republikaner eine Chance oder eben auch nicht? Warum setzt sich das nicht durch? Dass man so ein bisschen genauer reinschaut und dann sicherlich feststellt, dass diese Einfachschablonen, dass sie nur ein Stück weit reichen. Es ist ganz häufig Handlungsentlastung auch. Ne? Ja. Also dann haben wir halt eine einfache Antwort. Und leider ist es, ich meine, das ist so eine banale Aussage, aber es ist halt meistens dann leider doch komplexer.
Ja, das ist absolut richtig. Und du bist ja komplett unkorrumpierbar, Jasmin.
Ich finde immer interessant, wenn Leute die These treffen, dass auf einmal so eine Schwarzmalerei stattfindet oder glauben, dass es so ist, also dass die Welt schlimmer wird. Ich finde, als Land, das den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust begangen hat, könnte man auch mal aufhören mit solchen Extremszenarien, die man zeichnet, weil Geschichte...
Aber wir wissen ja, dass es
immer,
diese geben kann.
Ja genau, dass es das geben kann, das Bewusstsein. Ich finde, es ist ein bisschen respektlos, dann solche Aussagen zu treffen. Es wird immer alles schlimmer in einem demokratischen System, wo man Dinge analysieren kann und wo
Aber
alles
das,
transparent ist.
Aber das hat doch keiner gerade. Ich habe doch zum Beispiel gesagt, was Joe Biden irgendwie auch Vernünftiges gemacht hat in den letzten Zeit.
Aber ich habe ja jetzt nicht von dir geredet.
Okay.
Also ich wollte das, was Jago da gesagt hat, aufgreifen, weil auch das... Dinge verändert werden können, weil auf einmal die richtigen Leute da sind. Also Kamala Harris, wo ich so dachte, nee, das ist einfach eine krasse Neoliberale, die super arbeiterfeindlich ist, sehr polizeinah und diese Strukturen begünstigt. Das heißt, man hat überhaupt nicht, dann wäre es eine eine POC-Frau, die aber genau das gleiche macht wie die anderen weißen Männer. Das heißt, du hast im Prinzip symbolisch eine Struktur besiegt, weil nicht nur ein alter weißer Mann Präsident werden kann, wenn sie es dann werden würde, oder weil sie Vizepräsidentin geworden ist. Aber im Endeffekt, das System wiederholt sich.
Aber ich glaube, passt das nicht sehr gut zu unserem Zeitgeist, in dem ein Symbol oder in dem Falle eine Person für eine Symbolik steht und was dann dahinter passiert?
Nee, du hast ja immer das gleiche Versprechen, du hast immer dieses Hoffnungsversprechen, also auch hier Fortschrittskoalition und so, dieses Gefühl, wenn sich auf einmal das Ideal ergibt und neue Player reinkommen, dann verändert sich politisch was, was auch immer suggeriert, dass bestehende Demokratien super beschissen sind, was auch, finde ich, völlig undankbar ist auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir uns Länder anschauen wie den Iran oder Afghanistan, hier mit so einer Deutungshoheit zu sitzen, so zu tun, als würden wir hier den Untergang des Westens erleben, was einfach nicht der Fall ist. Man hat Bedrohungen. Man hat Bedrohungen, besonders von rechts, auch von links. Oder Debatten, die Demokratie entzweien können. Aber nicht in einem Ausmaß, wo man so sitzen kann und heulend erklären kann, dass wenn das und das jetzt passiert, dann ist over. Es ist nicht over. Es gibt immer den Punkt, neu zu starten, neue Debatten zu starten. Und ich finde das ein bisschen, also ich würde, um mal ein bisschen was Positives in diesen Jahresabschluss zu bringen, die Demokratie ein bisschen mehr appreciate an manchen Stellen, ja, dann kann man auch besser damit arbeiten.
Ja, den Reinvention-Modus der Amerikaner. Ich lese so viele Deutsche, die immer sagen, ja, die Amerikaner mit ihrem sich wieder neu erfinden Mythos. Und ich liebe diesen Mythos. Ich finde es geil, so dieses dust yourself off and start all over. Klar, das wird hier alles schlecht geredet und die Amerikaner, die glauben aber dran. Mhm. Und auf einem Ende, vielleicht ist ein naives Motiv von mir, glaube ich, dass diese Gesellschaft nach wie vor das so verhandeln wird, dass vielleicht doch was Gutes rausspringt. Und in dem gleichen Sinne deute ich dieses Wahlergebnis.
Brush the dust off, das kann man auch sehr gut und sehr häufig sagen in der Region, in die wir jetzt abbiegen.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Genau das, was Katar wollte, so steht es in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Gerade eben ist die Fußball-WM zu Ende gegangen. Ein Turnier, das von uns natürlich niemand geguckt hat. Markus lacht schon. Ich überlasse das Wort dem Vorsitzenden des Lionel Messi Fanclubs in dieser Runde.
Der ist nicht anwesend, glaube ich.
Wer, du? Messi? Achso.
Ich
bin das Gegenteil eher. Also,
das haben wir alle schon gemerkt.
Du bist doch nur sauer, weil er nicht nach Gladbach gewechselt ist, als er die Chance dazu hatte.
Das stimmt. Dann hätte ich auch wirklich eine andere Sicht für ihn, weil ich finde, auch als Fußballprofi kannst du noch einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wem ich hier zu Ruhm und Ehre verlange, also dazu beitrage. Ist das ein Verein wie Borussia Mönchengladbach oder ist das ein Regime wie das von Katar? Mhm. Und ich meine, er kassiert über 120 Millionen Dollar im Jahr von Katar und den Werbeeinnahmen, die es dort auch noch gibt. Gleichzeitig lässt er sich dann aus Anlass dieses Turniers auch noch als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien kaufen. Ich meine, die haben ja natürlich auch bei ARD und ZDF während der Spiele immer ihre schönen Slogans da geschaltet. Aber okay, das kommt noch obendrein. Und ich meine, Messi ist einer, der ist verurteilt wegen Steuerhinterziehung und so. Und diese ganze wirklich völlig unkritische Messi-Hype, der da bei diesem Turnier und natürlich erst recht nach dem tollen Finale und auch seiner Leistung stand, das geht mir so richtig
auf. Aber war das nicht schön, dass man sich dann da wenigstens mal wieder so richtig auf Fußball und den Fußballer konzentriert hat? Corbinian nickt schon.
Also ich habe das Finale gesehen.
Shame on you.
Nein. Melodi-Fan, jetzt auch noch das genau.
Ich habe es gemeinsam mit ihr geguckt, Georgia.
Und Trump.
Ihr könnt dann überlegen, wer noch alles dabei war, aber eine schöne Runde. Nein, ich habe es geguckt und es war einfach,
es war ein gutes Spiel.
Ich habe nicht viel Ahnung von Fußball, aber das weiß man natürlich. Finale sind häufig langweilige Spiele, weil alle auf Nummer sicher gehen. Das war gerade ab der zweiten Halbzeit und in der Endphase der Hammer. Das hat so Spaß gemacht. Es war so schön und gerade weil man eben die großen Messi, MAP, hat kämpfen sehen an dieser Stelle.
Markus kriegt schon roten
Kopf. Aber das ist doch jetzt eine andere Frage.
Ja, das ist wahr.
Wie gut war das Spiel?
Das habe ich natürlich auch so gesehen.
Okay. Ja, aber es gehört ja beides irgendwie dann doch auch zusammen. Ne?
Nicht wirklich.
Das ist ja immer derselbe Mensch. Aber das ist der Mensch und der Wirtschaftende.
Ja. Und das ist ein krass wirtschaftender.
Ja.
Und wie gesagt, der Fußball, der Profifußball, da steckt natürlich sehr viel Geld dahinter, aber es steckt nicht überall Propagandageld für Regime dahinter.
Ja.
Das ist dann doch nochmal was anderes, wenn irgendeine Bank einen Verein mitsponsert oder ob sie komplett von Katar gekaufter Verein ist, die das nur machen, damit der schöne Fußball und der schwärmende Corbinian, der sagt, ist das nicht toller Fußball, dass das irgendwie auf dieses Regime abstrahlt. Und das ist ja der Fall.
Ja,
und Katar ist jetzt auf der Weltkarte, ne?
Ja, aber die FIFA ist ja auch schon so korrupt. Also ich finde, ich habe das Finale dann auch geguckt, obwohl ich gesagt habe, jeder, der WM guckt, ist ein Arsch. Ja. Erstens, weil ich ab und zu auch ein Arsch sein muss und zweitens, weil mich das beim Sport irre nervt, dass wir so, das ist ein so in sich verlogenes, überbezahltes, kaputtes System. Ja. Und es ist einfach, ich lande auf Dreck und dann habe ich den Fuß in der Scheiße und fertig. Mhm. Und wenn es mir Spaß macht, dann spiele ich da drin. Und so ist halt Fußball. Und wenn dann einer da gut ist, dann gucke ich zu.
Aber damit setzt du alles gleich. Ich finde, man kann auch beim Profifußball nochmal differenzieren.
Ja, aber nein, die Art und Weise, was jetzt über die FIFA bekannt wurde, ist doch auch Profifußball. Und das ist so mafiös, die Vergabestruktur, die Leute oder der Hoeneß auch Steuerhinterziehungen, die sind doch alle irgendwie moralisch hart am Ball, die meisten. Und warum wird dieser Sport so überbezahlt, so überhöht, so
vom Jetzt kommen wir aber nicht mit Pflegekräften.
Es nervt mich halt, dass der Sport ist halt an sich kaputt in einer Dimension, die wurde ja jetzt vielfach rund um Katar und die Vergabesystematik aufgedröselt. Ja. Und dass man dann innerhalb dessen so noch so einzelkleine Rosinen pickt, wie moralisch schlecht es ist.
Zum Beispiel den Umhang.
Ja, der Umhang. Ja. Ich habe echt geglaubt, dass es ein Moskitonetz ist. Ich habe es überhaupt nicht gerafft.
So, jetzt reden wir.
Nee, Markus und ich hatten ja schon eine sehr leidenschaftliche Folge, wo wir festgestellt
haben, dass
Messi und er einfach beste Freunde sind, bis er stirbt. Ich fand, also diese WM hat ja sehr gut, und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber dieser Whataboutism auf einmal, dass so eine WM in Katar viel schlimmer ist als die WM in Russland oder Olympische Spiele in China oder so. Und ich war so, okay, das ist schon mal quite interesting. Das ändert nichts daran, dass Katar in vielen Dingen verwerflich ist und dass es hier um korrupte Systeme geht und um Arbeiter, die gestorben sind, damit Leute diese WM erleben können.
Ja, aber noch in 10 Jahren.
Aber
Uli Hoeneß.
Dass Katar so dieser Araberhass, der sich daraus geschürt hat, fernab von dieser WM selbst und von den Verantwortlichen und dieses, als dieser Umhang da war, alle Kenneck sofort, oh krass, voll die Ehre mit dem König so und die anderen so, was, der Moment wurde gestohlen. Erstens, dem wurde gar nichts gestohlen, Messi, es ging die ganze Zeit um Messi und zweitens, so dieser Moment, irgendwas nicht zu verstehen. Mhm. Und in Deutschland, keine Ahnung, was gab es in Deutschland? Brezeln oder so? Also,
ja, aber nicht. Aber es war halt eben nicht in Deutschland. Also Cannavaro wurde beim Gewinn der WM 2006 nicht der Seppelhut aufgesetzt. Ne? Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ja, aber fandst du, also dieser Umhang hat ja auch nichts Degradierendes oder sonst. Es war ja einfach ein sehr,
Zeremonie. Sich buchstäblich ein dunkler Schleier über den Weltmeister gelegt. Also noch mehr plumpes Bild.
Vom König aber es ist so, das schließt doch den Kreis, den Markus erwähnt hat. Ja, aber das schließt doch den Kreis, den Markus aufgemacht hat.
Aber um eine Sache nochmal ernsthaft anzugehen, weil die Frage stelle ich mir natürlich auch. Alleine schon deshalb, weil ich natürlich eure Folgen gerne höre. Aber ich glaube, ich glaube auch, dass es natürlich anti-arabische, anti-muslimische Ressentiments gibt, die da auch mit reinspielen. Das ist
das hätte so vielen gut
100%ig
gepasst.
So. Guck mal, die lustigen Polizisten auf Kamelen.
Genau.
So, auf der anderen Seite gehört aber zur Wahrheit, glaube ich, auch, dass der Scheich als solcher die Manifestation des Bösen im Weltfußball ist, der sich mit seinen Petrodollars und den Milliarden den Fußball gekauft hat. Und deshalb ist das nicht immer sauberlich als Emotion zu trennen. Wo ist der anti-arabische Rassismus da? Die Menschen im Kaftan, im Gewand, whatever, Bischt oder Twop oder wie die Sachen alle heißen. Und wo beginnt eine nachvollziehbare Aversion gegen die Oberen, die in diesem Falle jetzt nochmal in Katar wohnen, die sich mit ihrem Geld unseren schönen Fußball und die Fußballer gleich mitgekauft haben.
In der
haben.
Politik und in der Wirtschaft, weil die Degradierung beginnt
in
da,
der Sportpolitik.
Wo du sozusagen den Scheich oder eine Prinzenfamilie, eine Königsfamilie oder Menschen mit viel Geld, die das finanziert haben, wenn du die gleichsetzt mit einem gesamten Volk, wenn du dich belustigst über die komplette Kultur eines Landes und die Art, wie das gemacht wird.
Ja, aber man hat
da
sich ja nicht belustigt, sondern man hat sich, also es ging ja darum, dass dort queere Menschen unter Lebensgefahr hingehen. Man belustigt sie. Also ich fand es ganz schwierig, weil die haben uns ja dann gespiegelt, so in unserer Menschenrechtsdynamik, wenn man sie kritisierte für Dinge, in denen sie Menschenrechte verletzen, haben sie gesagt, sie lassen sich nicht rassistisch beleidigen.
Sie haben
von
uns gespiegelt in unserer, ganz kurz, sie haben uns gespiegelt in unserer Inkonsequenz. Sie haben uns nicht deshalb
mit
gespiegelt,
dem sie leider
weil
einen Punkt
wir,
hatten.
Indem sie komplett einen Punkt hatten.
Zumal, also ich fand das ja so lustig, dass auf einmal der Fußball so als Speerspitze des Kampfes für Gleichberechtigung von queeren Menschen gefeiert wurde. Also so habe ich den Fußball
da auch, die vielen Schwulen in der Bundesliga gesehen. Also da
haben wir natürlich eine ganze Reihe von Widersprüchen, die auf dem Tisch liegen. Mal ganz abgesehen davon, irgendwer muss es jetzt mal sagen. Ich meine, wo kriegen wir jetzt nochmal das Gas her, das dann in Wilhelmshaven landet?
Ja, aber ich glaube, der Prozentsatz war gar nicht so hoch.
Ja, aber doch nur in 15 Jahren.
Aus Norwegen.
Ja, aber dass du da hinreist und ein fast heulendes Video machst auf Instagram als Wirtschaftsminister und da irgendwie deine Realpolitik einmal walten lassen musst und dann einen Deal mit diesen Männern machst und dann aber so tust, als wärst du die moralische Speerspitze, das ist schon ein bisschen schwierig. Und das zeichnet auch nochmal gut sozusagen das Bild, die Kritik auch dann, okay, jetzt kann man einen weiten Boden schlagen, ne? Kritik an den Grünen gegenüber Russland und dann aber so einen Move machen. Was ist denn die nächste Erklärung bei der nächsten Wahl? Weißt du, was ich meine?
Ja, wir müssen
jetzt uns unabhängig machen,
energietechnisch, aber ich habe wirklich keinen Bock, dass aus diesem verlogenen Vorwurf von Doppelmoral es plötzlich rassistisch sein soll, wenn ich kritisiere, dass dort queere Menschen unter Lebensbedrohung hin können. Und ich finde den Fußball halt so fucking verlogen. Ich kann das Spiel trotzdem gucken aus Lust am Spiel. Ich fiebere, ich finde das geil, aber es ist eine Enklave und es ist eine krasse Selbstlüge, mit der wir halt alle leben, um eine gute Zeit zu haben.
Ist es nicht auch eine bittere Erkenntnis, je korrupter der Fußball wird, desto besser wird das Spiel auf dem Platz. Also leider auch eine bitterliche Erkenntnis.
Ja, aber man kann ja auch so sagen, Deutschland kann halt nicht gut spielen, wenn sie nicht in Demokratien stattfinden, die Weltmeisterschaften.
Das Schönste
Russland,
sind aber die feiernden Argentinier im Moment, oder? Das müssen wir noch kurz, wenn schön enden, die Argentinier und wie sie feiern mit diesem ARD-Korrespondenz,
wo wir dann hochgehoben haben. Das war
ja, und Eva Schulz hat heute ganz süß getwittert, wie geht das eigentlich so wild und so laut und so betrunken, aber nicht aggressiv. Das wäre auch so ein geiles
Thema. Da würde ich jetzt mal mir ein Spiel von Boca Juniors angucken gegen River Plate. Da würde auch Eva Schulz vermutlich zu einem anderen Urteil
gelangen. Ja, uns richtig bitter enden zu lassen, sorry. Aber als Argentinien-Gastgeber war der Weltmeisterschaft...
Ja, aber deswegen stimmt es ja trotzdem.
Als Argentinien-Gastgeber war der Weltmeisterschaft 78, richtig?
Ja.
Da wurde in dem einen Stadion gespielt und in dem anderen wurde gefoltert von der Militärdiktatur. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt halt leider auch echt eine Geschichte, die nicht erst gestern angefangen hat. Sorry.
Aber dann sind wir ja viel besser geworden, weil damals hat man ja eben nicht so viel geredet und unsere Empörung heißt ja eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt, auch wenn es voll genervt hat alle.
True.
Was macht Eva Schulz eigentlich in Argentinien?
Urlaub.
Ich weiß, ich habe sie nur gesehen Urlaub. Auf Instagram.
Wir shamen hier keine Leute für ihr Urlaubsverhalten. Das ist immer noch eine Demokratie.
Ja, genau.
Entzauberte Scheinriesen.
Elon Musk ist der Verlierer des Jahres. Ja, ich glaube, also das ist die Meinung von NTV, aber dem würde ich mich durchaus anschließen. Ich wüsste keinen, also neben Putin jetzt wahrscheinlich vielleicht, Putin ist an einem anderen Punkt gestartet. Die Fallhöhe war bei Putin nicht so extrem groß. Elon Musk galt lange Zeit als absolutes Genie und tut derzeit sehr viel dafür, mit diesem Image gründlich aufzuräumen.
War doch auch Person of the Year der Time, oder?
Time ja, aber Magazine. Person of the Year kannst du ja auch werden. Also ich meine, Hitler war auch mal Person of the Year. Ist halt nur nicht der Held des Jahres.
Nicht unbedingt positiv besetzt. Mhm.
Ich glaube, mit dieser Aussage wird jetzt gleich dein Account gesperrt, ne?
Wieso? Achso, stimmt, du hast recht.
Komm, nimm's zurück.
Nee, da hat sich imagemäßig wirklich eine Menge gedreht rund um Elon Musk. Ich glaube, mittlerweile würde sogar Armin Laschet über ihn lachen. Anders als damals bei seinem, als er ihn da verlacht hat und vorgeführt hat. Nein, also ich meine, das ist Hybris in Reinform. Er dachte wirklich mit dem Kauf von Twitter für einen Preis, wo, glaube ich, die bisherigen Twitter-Eigentümer gedacht haben, sag mal, ist das ernst und so? Das konnten die gar nicht fassen. Und waren dann froh, auch da raus zu sein. Es ist nur schade für all die Leute, die trotz allem, weshalb auch wir in dieser Runde uns immer wieder über Twitter aufregen und es trotzdem, muss man ja auch sagen, weiterhin nutzen. Trotz all dem, was vorher auch scheiße war, ist es natürlich ein theoretisch sehr, sehr wertvolles Instrument. Nicht nur als Informationsquelle, sondern auch, wenn es gewisse Regeln gibt und wenn man sich in Communities aufhält, die zumindest halbwegs zivilisiert sind, auch zum Diskurs, zum Austausch. Und,
total.
Was dieser Mann in kurzer Zeit irgendwie damit macht, das ist schon auch sehr traurig. Deshalb ist der Verlierer für mich eigentlich eher die Plattform und gar nicht der Dödel selbst.
Ja, sehr richtig. Wobei die Plattform wahrscheinlich in 3 Monaten für ein Drittel des Geldes den Besitzer schon wieder wechselt. Wenn da jetzt nicht ein neuer CEO eingesetzt wird bei Twitter, der wie heißt, Jasmin?
Keine Ahnung.
Jared Kushner.
Jared Kushner, der ist ja in der, der ist ja in der engeren Wahl.
Wollte Döpfner nicht auch?
Der war doch auch in Katar.
Der Döpfner hat sich auch angeboten, ja.
Der war auch in Katar mit
Kushner, mit Kurz zusammen und Musk und so, kann ja durchaus sein.
Oder
aber
Nancy
was für eine herrliche
Faeser.
Vorstellung, dass man, Nancy Faeser bei dem Twitter, dass am Rande von Katar dieser Deal dann fix gemacht wird. Toll, oder?
Aber wisst ihr, ich habe ja vorhin aus der Defensive oder vielmehr in der vorherigen Folge aus der Defensive die Idee von nicht marktabhängigen öffentlichen Medien verteidigt, also öffentlichen Rundfunk gesprochen haben. Und ich glaube, das wäre doch eigentlich genau die Chance, das Momentum, dass man sagt, das ist eine so wichtige Debatteninfrastruktur, die wichtig ist für demokratische Austauschprozesse, die wichtig ist für Recherchen, die wichtig ist für Oppositionsgruppen in Ländern, wo es keine freie Presse gibt, sofern sie noch ans Internet rankommen, dass wir da sagen, lasst uns doch an dieser Stelle versuchen, nicht irgendeinen neuen privaten Besitzer zu finden, sondern ein öffentlich
über Rundfunkgebühren.
Öffentlich-rechtliches Netz aufzubauen.
Das
Traurige ist, ich habe auch mit Jago da schon mal drüber gesprochen und kriegte natürlich auch sofort diese Reaktion. Gott, ihr, ausgerechnet ihr. Und das schmerzt mich an dieser Stelle, denn das wäre eigentlich so naheliegend, dass man sagt, hey super, wir haben doch im Prinzip Etats, wir haben Geld, wir haben Menschen, die das in die Hand nehmen könnten und keiner traut uns das zu. Das ist echt traurig.
Es käme keiner durchs Anmeldeformular. Und dann würden sich 7 Mitarbeiterinnen melden, was nicht gut läuft.
Muss halt jeden Tweet erstmal so durch 23 gehen lassen, genehmigen lassen.
Aber wir waren ja erstmal beim Lästern über Musk. Bitte lasst uns das nicht verkürzen. Das ist einfach so wirklich ein reines Vergnügen, diesen Mann in dieser Art scheitern zu sehen. Ich ziehe mich da wirklich hoch. Weil diese Vergötterung dieses Männertypus so, dieser super erfolgreiche lässt Raketen ins Weltall, kann alles,
kauft alles. Aber auf der Haben-Seite hat er ja durchaus auch ein paar beeindruckende...
Da gibt es aber auch viele, die das kritisieren. Aber egal, was er jetzt noch macht, er ist entzaubert. Egal, ob er noch Geschäfte macht, man sieht, wie krass er agiert, in was für eine Denkstruktur. Ich meine, wirklich teilweise
kam... Aber für die Starlink-Satelliten ist man in der Ukraine beispielsweise relativ
dankbar. Ist ja in Ordnung. Aber trotzdem frage ich mich, wenn du siehst, wie er sich produziert. Also ich habe wirklich stellenweise gedacht, dass Trump twittert.
Ja, ja.
So wirklich Tweets reinbekommen und ich war immer so, hä?
Er ist selber zu Trump geworden.
Die Argumentationslinie, der Duktus, und dann auch diese Bilder, dieser beschissene Humor, diese Gehässigkeit, diese Abwertung von allen, die nicht auf seiner Höhe sind. Also das sind halt für mich so...
Der prominenteste Troll bei Twitter ist auch derjenige, der den Laden besitzt.
Ja, und es ist, glaube ich, in dieser Form, was schockierend ist zu sehen, wie viele junge Männer es immer noch geil finden und sagen so, jetzt würde ich wirklich $8 bezahlen, um so dich hier trollen zu sehen. Okay. Das ist mein Wunsch. Also, dass viele junge Männer immer noch denken, diese Unverfrorenheit, diese Kälte.
Warum sagst du jetzt Männer?
Weil es halt schon diese jungen Männer anzieht. Ja, klar, gibt auch ein paar Frauen, die es irgendwie geil
mein
finden.
Mein Idol ist Chico, da bringt mich keiner von ab.
Ne? Aber in der Art und Weise, wie du siehst das und auch was er, auch jenseits dieses menschlich Demaskierenden, dass er auch wirklich nicht weiß, wie dieses Ding zu führen ist.
Das finde ich so bemerkenswert, dass man halt wirklich merkt, dass er, seitdem er den Laden besitzt, wirklich an seinem Genie-Status heftigst rüttelt, indem er etwas erlässt, also zum Beispiel die Verifikation mit blauem, also weißem Haken auf blauem Grund, das kostet jetzt $8, das sollte eigentlich $30 kosten, jetzt nehme ich das wieder zurück, jetzt gibt es einen goldenen und noch einen blauen, der bedeutet aber, das ist verifiziert, möglicherweise aber auch nicht.
Das ist totales Chaos.
Und dass er nicht kapiert, dass
so immer viel Gas, so ein Hauch von Gasumlage liegt andauernd in der Luft.
Ja, und dass er es nicht hochrechnen kann. Also ein Zeichen von Intelligenz, ja, deine Gabe, die Dinge so hochzurechnen und dass er bei diesen Verifizierungsstrategien, die er ja eigentlich zum Tag der Wahl gemacht hat, was ja hochriskant war, weil Twitter für die Wahlinformationen schon wichtig sind, wie verifizierst du eigentlich die echten Politiker, dass er das missbrauchen wollte und es dann eigentlich gegen ihn geschossen hat, weil das Ding komplett zerschossen, also dass du das nicht hochrechnest, was da passiert.
Das Drama um den Haken, diese Inkompetenz ist ehrlich gesagt schlimmer als Gasumlage und Osterruhe zusammen. Also das ist ja völliges Scheitern.
Total. Nein, aber es gehört ja zu intelligenten Männern und Menschen in Führungspositionen, dass sie, wenn sie schlau sind, Leute engagieren, die es können. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe von Elon Musk, den Laden jetzt zum Laufen zu bringen und, oh Wunder, auch noch profitabel zu machen, was ja nie war. Sondern es geht ja nur darum, die Leute zu finden, die es können.
Nee, ich glaube, dass es da eine absolute Selbstüberschätzung eines Multimilliardärs gegeben hat, der, oder ist er, was ist er?
Ja, noch ist er Milliardär. Noch,
ja, gegeben hat, die halt genährt ist durch ein sehr gefährliches Fandom, das, darüber kann man sich lustig machen und der Zerfall von Elon Musk beginnt auf jeden Fall und man nimmt ihn nicht mehr ernst, aber erstens ist eine Person, die eine Plattform übernommen hat, die erstens besonders wichtig ist für Medienschaffende, für die Presse, für Wahlen, besonders auch, weil hier auch so elitär gesprochen wird, ich verlasse jetzt Twitter, so. Manche haben einfach nicht die Chance oder es gibt auch Menschen, die haben überhaupt über Twitter erst geschafft, dass ihre Arbeit irgendwie gesehen wurde, dass sie einen Beitrag leisten konnten, das heißt, es ist schon eine verdammt wichtige Plattform und dementsprechend ist der Schaden, den Musk jetzt schon angerichtet hat, egal wie belustigt man dann über seine Person ist, der ist schon so immens. Mhm. Also dieser Support einer sehr rechten, antisemitischen, rassistischen Verschwörer-Bubble, der da mitschwingt. Und dass ich auf meiner Timeline, wo ich Elon Musk nicht folge, 170 Tweets von ihm habe und direkt darunter irgendwelche Judenhasser habe, okay, die ich jeden Tag konsumieren kann, wenn ich möchte. Ja. Das heißt, es spreadet auch in die ganze Welt, okay, rein. Das ist einfach, glaube ich, schon ein Kollateralschaden, selbst wenn er das jetzt ändern würde, der kurz da war, der behoben werden kann, keine Frage. Aber ich würde auch sagen, Corbinian, bitte nicht öffentlich-rechtlich, ja, weil...
Ihr wollt kein öffentlich-rechtliches Twitter, kann ich ein Stück weit verstehen, obwohl ich glaube, ganz viele dieser Argumente, die du gerade gebracht hast, sprechen dafür, dass wir das, egal welche...
Wer sagt denn, dass da keine Schlesinger als CEO eigentlich
trägt? Ja, nee, Sie wird auf jeden Fall Schlesinger. Müsste man smarter machen.
Tom Buros Twitcher-Post.
Aber jetzt zur Strafe dafür, dass ihr das nicht wollt, das öffentlich-rechtliche Twitter, ja, mache ich jetzt nochmal, nachdem ich schon Giorgia Meloni hier verteidigt habe,
nee,
jetzt nochmal...
Nee, jetzt mit
Nein, ich will
Argument, wir können auch mal.
Ich mag es immer nicht, wenn es so einfach ist. Ja. Sorry.
Wir sind alle zu simpel für dich.
Nee, wenn es zu sehr in eine Richtung geht. Ich glaube, man muss der Sache noch ein bisschen Zeit geben. Auch diese Frage, ob Elon Musk es wirklich an die Wand fährt oder nicht, der hat schon andere Sachen an die Wand gefahren, aber er hat auch andere Sachen nicht an die Wand gefahren. Und
aber würdest du den Schaden jetzt nicht als hoch bezeichnen? Also den demokratischen Schaden, der jetzt angerichtet ist, selbst wenn er nur temporär ist, selbst wenn es nur 4 Monate waren, es kann nicht sein, dass zum Beispiel das N-Wort auf einmal 500-fach mehr geschrieben wird, ab der Sekunde, wo er CEO ist.
Das stimmt, also ich will es auch nicht klein.
Ist mir übrigens in meiner Timeline noch nicht untergekommen.
Genau, also mir ist es auch
nicht
passiert.
Muss ich wirklich dazu sagen. Ja, wirklich, ja, God bless, aber es ist mir noch nicht untergekommen. Ich war wirklich überrascht, es ist nicht, dass ich darauf warte.
Aber ich glaube, die machen es eh in den USA, das Messen, oder? Also ich irgendwie, bei uns wirkt es eh alles nicht, was er macht.
Wir haben doch das schöne Netzwerk-Durchsuchungsgesetz. Was macht
genau,
das
eigentlich? Also erstens darf man nicht unterschätzen, wie viele Regulierungen es gibt. Und das ist ja auch gerade ein Problem für Musk mit Blick auf die EU-Kommission. Also da muss er schon auch Rücksicht nehmen. Und ich glaube, mit der EU-Kommission, das haben auch amerikanische Politiker und auch Unternehmen gelernt, mit denen kann man nicht spaßen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall nochmal Sicherungsmechanismen. Und also der Mann kann nicht so irrational sein, dass er da, was hat er ausgegeben? 44 Milliarden US-Dollar.
Ja. Das Geld kriegt er nicht zurück. So viel
also da muss schon noch ein bisschen Plan sein.
Die Tesla-Aktien ist im Keller so, dass die Aktionäre ihn auf Twitter öffentlich angreifen. Also genau diese
Unterstellung. Aber die werden danach sofort gesperrt.
Ja, aber genau diese Unterstellung, er kann nicht so irre sein, das gehört für mich zu diesen Mythen solcher komischer Figuren. Der kann so irre sein. Aber viel spannender, ich muss das so kurz erzählen. Ich habe ja, nachdem er das genommen hat, ich liebe Twitter schon, weil ich echt von Anfang an dabei war und ich war echt ein Fan von Jack. Ich weiß, dass der auch seine dunklen Bitcoin-Seiten hat und so. Aber Jack hat echt was ich echt
geil.
Jack Dorsey fand ich ziemlich cool so, am Anfang vor allem als Typen. Und ich habe es nicht verstanden, dass er dem so auf den Leim gegangen ist. Ich glaube, der ist wirklich schockiert. Der hat das nicht kommen sehen. Der hat eben diesen sauberen Geschäftsmann gesehen, den du da siehst. Der hat gedacht, so wie du, der wird jemand installieren, das kann.
Also, sauberer Geschäftsmann würde ich jetzt vielleicht nicht komplett unterschreiben.
Aber so in die Richtung. Aber was ich dann anfing in so meinem Nerdtum, dann habe ich halt angefangen, am Anfang seine Freundin zu stalken auf Twitter.
Ja.
Und die haben ja ein Kind, ich glaube, es ist ein 10. Kind von der 5. Frau oder so. Und dann gibt die, aber die ist eine echt coole Frau und dann zweifle ich
immer
dran.
Die geht immer kontra öffentlich, ne?
Ja, und sie himmelt ihn voll an.
Das ist auch ach so, die, dann meinte ich die
andere. Ihr schwächster Punkt ist, sie vergöttert ihn. Aber ihr bester ist, sie hat echt coole, krasse Talks über Artificial Intelligence und sie leitet da die Gesundheitsrecherchen.
Ja,
und die suchen
genau.
Nehmen sie alles, was sie über dieses Handy erfahren, um zu wissen, wie unsere Gehirnströme fließen. Und letztlich ist ja seine Ambition schon diese AI-Geschichte. Und da habe ich mir lauter so Vorträge von ihr angehört. Und dann kapiert natürlich wieder den demokratischen Diskurs und ist bereit dafür viel zu zahlen und Tesla zu ruinieren. Aber das viel krassere ist, wo er mir auch viel mehr Angst macht, ist die Ambition von Gesundheit bis Artificial Intelligence, bis was machen Menschen dann noch, wenn wir so gute Roboter haben. Klingt total so voll vital, geil, wir treffen uns, wir überlegen uns, wie Roboter uns alle Arbeit abnehmen und dann geht's gut. Aber dann denke ich, da sind trotzdem die Leute, die so ticken, wie er sich gerade zeigt, die nachher definieren, was der Mensch macht und was der Roboter macht. Also quasi die Unbeobachtung, die wir so über Silicon Valley und deren Ambitionen, das menschliche Gehirn in AI zu fließen lassen, die wir so, kam ja jetzt gerade auch diese neue Sprechplattform raus. Also ich glaube, es gibt viel interessantere Felder, wo wir Elon Musk und ähnliche Typen beobachten sollten.
Nachdem wir so positiv geblieben sind.
Nein, er will ja helfen, er will Alzheimer retten und so.
Na, das ist doch schon mal, ja gut, ich spare mir das. Zum Schluss, Markus, was lässt dich hoffnungsvoll auf das kommende Jahr blicken? Das kam jetzt etwas unvermittelt, unvorbereitet.
Also allein, schweres Atmen. Allein schon, dass wir dieses Jahr überstanden haben und bei allem negativen Entwicklung, die es gab und die wir wirklich hier hinlänglich in dieser Runde besprochen haben, dem Land geht es nicht so schlecht, wie viele vor einem halben Jahr gedacht haben. Die Ukraine ist noch nicht von Russland überfallen und ich hoffe, dass wir auch beim Klimawandel irgendwann den nötigen Stopp kriegen.
Also die Welt ist nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Geben wir einfach noch ein bisschen Zeit.
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe drei Highlights für euch für 2023. Das sind meine Highlights, die niemand geil findet. Und Markus regt sich jetzt schon auf, weil er den Podcast ertragen muss. Erstens ist Landtagswahl in Bayern. Das heißt, ich kriege einfach mein Meme-Material en masse. Zweitens bringt Dua Lipa ihr drittes Album raus.
Ja.
Und drittens gibt es eine Live-Übertragung, die letzte Krönung, die wir noch mitkriegen werden im TV. 6.
Mai.
Ja, das sind so
von
Dinge.
Von was?
Charles. King Charles.
Der wird ja noch offiziell gekrönt.
Und die Frage natürlich an Corbinian als unseren Royalisten. Kommen Harry und Meghan auch, obwohl Archie am selben Tag Geburtstag hat, eine Affront, sondern das Gleiche.
Jetzt hattest du 90 Minuten Zeit und dann kommt so eine Scheiße.
Sehr gut.
Was war die Frage?
Die Frage war, also, was lässt sich 2023 hoffnungsvoll? Außer Wahlen in Italien, die dann wieder anstehen. Italien und Berlin, die zwei problematischen Gegenden Europas.
Was mich hoffnungsvoll stimmen lässt, ich finde ja total faszinierend, wie glücklich man doch in der Krise sein kann, also so ganz persönlich. Also so dieses einfache, schöne, menschliche Glück und die Freude am Leben, das ist halt eigentlich in jedem Jahr mein Gefühl gewesen und es wird auch 2023 mein Gefühl sein. Weil ich glaube, so in der großen Weltlage, da werde ich mich wahrscheinlich nicht erlaben können.
Ich würde mich den Worten meines Vorredners anschließen und übergebe das letzte Wort an Jagoda Marinic, die uns jetzt alles kaputt schießt, was wir an Positiven gerade aufgebaut haben.
Nein, ich will auch was Positives aufbauen. Erstens glaube ich, dass wir keine Krise so richtig haben. Also ich habe nicht das Gefühl...
Mutig.
Sorry, wenn ich... Also ja. Ich würde wir hier sitzen.
Ja.
Ja,
also 2023 auch nicht?
Nein, ich glaube, dass das jetzt für uns noch keine, also für wir, die wir hier sitzen, ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland eine große Krise haben, allein, aber wir hier nicht, deswegen habe ich so eine Demut über Krise reden, aber ich bin inzwischen Hoffnung, ich bin gerade echt wie so ein Kind inzwischen, ich glaube, ich habe durch den Stress, was gerade weltweit passiert und diese Hilflosigkeit, die wir beschrieben haben, von Iran bis Ding, so eine Adrenalinausschüttung, wie so ein magisches Denkenkind, ich denke halt, 23 war immer meine Glückszahl, so völlig peinlich, wie ein Kind, denke ich, dann wird 2023 doch wieder irgendwas gut.
Die Herleitung ist interessant.
Ich
aber
weiß, dass ich keine Argumente habe, aber ich habe so...
Wie meine Mathe-Klausuren. Die Herleitung ist abenteuerlich, aber wenn das Endergebnis die Zahl stimmt, dann soll es okay sein.
Ja, ich will mir einbilden dürfen und ich will mir die Hoffnung nicht nehmen lassen, weil es gibt tausend Gründe, dass du es nicht sein kannst. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir es nicht hoffnungsvoll sind, das ist dann der letzte Moment der Hoffnung. Also musst du, wir sind verpflichtet schon, so rauszugehen, dass 23 eine Chance sein kann.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Jagoda Marinic. Ich bedanke mich bei Corbinian Frenzel.
Sehr gerne.
Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Jasmin Embarek und insbesondere bei Markus Feldenkirchen, der ja jeden Dienstag, meistens mit dir zusammen, Jasmin, so wunderbar gestaltet und eine große Bereicherung für unser Programm ist. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und vielen Dank für diese schöne gemeinschaftliche Runde, die dieses sagenhaft beschissene Jahr dann doch noch zu einem schönen Ausklang gebracht hat. Dankeschön.
Können wir auch dir mal Danke sagen, was für ein Irrsinn du hier mit diesem Podcast das ganze Jahr überlieferst.
Das schneiden wir natürlich nicht raus. Los.
Und dass du zwar furchtbar bist, ja, vor allem auf Twitter, aber dass es schon ziemlich cool ist, dass wir diese Plattform haben und das auch eine geile Community, die so jedes Mal mitreden und mitlachen, auch wenn unsere Witze eigentlich scheiße sind und die sich trotzdem freuen und ja,
leid gewohnt,
und dieses neue Duo, ich bin auch noch nicht überzeugt, aber vieles ist noch am Werden, aber dass du irgendwie ein Format gefunden hast, in dem Leute über Nachrichten reden, streiten, auch mal lachen, obwohl man hier immer gern alles so ernst hat, ist schon eine Riesensache. Ich meine, ich sitze hier und darf dabei sein, aber ich find's wirklich cool, was du und Niki und alle hier so zusammenstellt für diese
Shoutout an Niki an dieser Stelle.
Ja,
Shoutout
an Niki und das gesamte Bummens-Team, die hier so ganz hervorragend.
Ja, würde ich schon echt mal gerne sagen, weil bevor es euch...
Kopfnicken hier im Studio.
Also jetzt weiß ich, dass ihr mir fehlen würdet, wenn es euch nicht gäbe.
So. Also jetzt auf Feierabend hier. Jetzt gehen wir nach Hause.
Adios.
Tschüss.
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 Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.